ARD.
Die Länderspielpause ist vorbei. Kollege Jens Weilbrot hat sie genutzt, um in Urlaub zu fahren. Und wenn ich mir deine Hautfarbe so angucke, warst du mit der DFB-Elf in Nordirland.
Ja, sag mir, wo ich jetzt... Ja gut, okay, also irgendwie so, was weiß ich, irgendwo im Süden war nicht drin. Ja. Das ist halt für 3 Tage Länderspielpause wurde es dann am Ende Holland. Und da war dann der Impact auf die Hautbräune war jetzt nicht so groß.
Aber wir testen mal, ob du was verlernt hast über die Länderspielpause. Sag mir mal in 2 Worten, was ist das Wichtigste im Fußball?
In 2 Worten?
Ja.
Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt.
Das waren 3.
Ja, ohne, dann denkt ihr es und weg. Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt. Sind das 2 Worte?
Ja, ich meine aber die anderen beiden Worte, nämlich 3 Punkte.
Okay.
Darum geht's. Wir sammeln heute auch 3 Punkte pro Partie ein. Wir haben uns ein bisschen was ausgedacht und ich würde mal sagen, willkommen zum Bundesliga-Update. Wir sind wieder am Start. Wir haben die Länderspielpause ein bisschen genutzt, um uns zu entspannen und bereit zu machen für den Endspurt in Richtung nächste Länderspielpause eigentlich schon.
Ja, es ist schon wieder in 3 Wochen oder so, ne?
Ja, vor allem haben jetzt ganz viele Teams 7 Spiele in 22 oder 23 Tagen. Das wird schon doll jetzt.
Ja, das ist richtig heftig. So vor allem für die Mainzes und Freiburgs dieser Welt, deren Kader jetzt nicht zwingend auf Doppelbelastung ausgelegt sind.
Ja, aber ich glaube auch für die BVBs dieser Welt, denn von 7 Spielen sind 6 Auswärtsspiele für den BVB angefangen in München. Mhm. Der deutsche Klassiker, das Topspiel am Samstagabend. Und dazu habe ich mir 3 Punkte ausgedacht. Und zwar sage ich, der BVB punktet in München, weil Nico Schlotterbeck in seiner Prime ist. Mhm. Weil der BVB seinen Rekord von 11 Siegen zum Saisonstart, die Bayern haben ja aktuell 10, unter Tuchel verteidigen will. Und weil die Heimformkurve der Bayern nach unten zeigt. Es war ein 6-0 gegen Leipzig, dann ein 5-0 gegen den HSV und dann ein 4-0 gegen Bremen.
Okay,
das also du siehst, so ganz ernst gemeint ist es nicht, aber es wäre ja langweilig gewesen, wenn ich jetzt gesagt hätte, die Bayern machen das.
Ja, das stimmt. Das ist das Erwartbarste am Ende. Ne? Also ich bin da grundsätzlich auch gar nicht so anti. Ich habe das ja auch in der Folge mit Alex schon irgendwie versucht herbeizureden, dass da irgendwie eine Chance besteht auf eine Art Spannung im Meisterkampf. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn das ernst gemeint wäre mit der Spannung im Meisterkampf, dann muss der BVB ja eigentlich gewinnen, oder?
Ja, dann wäre es nur noch 1 Punkt Rückstand auf die Bayern. Aktuell sind es ja 4. Wenn Dortmund punkten würde, würde sich natürlich an dem Rückstand nichts ändern, aber es wäre ja schon trotzdem ein Erfolg.
Also gehen wir mal einfach irgendwie so ein bisschen systematisch da durch. Ne? Was spräche denn dafür, dass Dortmund da was holt? Zum Beispiel?
Also ich sag schon, dass die Defensive von Dortmund aktuell so gut ist wie schon lange nicht mehr. Das ist, natürlich kriegst du es mit der absoluten Top-Offensive zu tun und das wird ja auch immer so ein bisschen runtergebrochen auf diese einzelnen Duelle, die es dann geben wird. Mhm. Und ich finde, Nico Schlotterbeck ist so gut wie noch nie.
Das finde ich grundsätzlich, bin ich da voll bei dir. Ich sehe ihn auch als Faktor, wenn Dortmund da was holen sollte. Aber in welchem direkten Duell siehst du ihn?
Also mit Kane.
Mit Kane im Zentrum. Also du denkst, Benzobaini fängt wieder links an, weil jetzt kommt mit Anselmino ja auch noch eine Option beim BVB zurück, eventuell rechts zu variieren.
Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob Kovac das... Also der ist ja jetzt nicht so krass experimentierfreudig, ob er das jetzt ausgerechnet vor dem Bayern-Spiel nochmal umstellt. Ich finde, er hat die Defensive ja echt gut in den Griff gekriegt. Und was meiner Meinung nach auch noch für Dortmund spricht, ist die Effektivität. Weil das ist schon krass, wie wenige Chancen die mittlerweile nur noch brauchen, um zu treffen.
Der FC Bayern ist jetzt nicht viel ineffektiver, muss man an der Stelle
absolut
sagen.
Nicht. Aber Dortmund war vorher, haben die viel mehr Chancen gebraucht.
Das ist so.
Und das hat sich, finde ich, schon geändert. Und gegen Bayern wirst du halt nicht viele Chancen kriegen. Du könntest dann vielleicht die Geschwindigkeit von Adeyemi noch ausnutzen, je nachdem, wie Kompany da aufstellt. Aber da ist ja wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass Leimer spielen wird, der dann den defensiven Vorteil wahrscheinlich gegenüber Guerrero hat. Aber also ich glaube schon, es wird ein paar Chancen für Dortmund geben. Und wenn du so eiskalt bist wie zuletzt, dann könnte da was gehen.
Ja, ich sehe Adeyemi da auch als Faktor gegen Leimer. Vor allem nach einem Diagonalball von Schlotterbeck. Mhm. So, ne? Also klar, die Bayern werden das Spiel machen. Ich finde, für den BVB spräche auch, dass sie jetzt nicht irgendwie basteln müssten. Das geht auch in deine Richtung. Sondern die Stabilität ist ja irgendwie der Kern der Spielidee von Kovac. Sie haben ganz oft viel Ballbesitz, sie sind auch offensiv effizient, aber der Kern ist erstmal die Stabilität. Und ganz viele Mannschaften, oder in der Vergangenheit auch, wenn Bayern und Dortmund gegeneinander gespielt haben, war es ja immer so, ja, dann musste sich irgendwie der jeweilige Trainer des BVB irgendwas einfallen lassen, um irgendwie stabil zu sein, weil die grundsätzliche Spielidee ja eine ganz andere war. Und das ist jetzt in dieser Saison natürlich schon anders. Also ich sehe es tatsächlich auch realistisch, und der BVB hat in der Vergangenheit ja ganz selten gegen die Bayern so richtig schlecht ausgesehen. Gab immer wieder mal
so ein
Spiel.
Ist schon ein bisschen länger her, dass dieses 0-6.
0-4 kann ich mich auch einmal dran erinnern. Aber eigentlich haben sie sogar, obwohl das eigentlich immer ein bisschen schwammiger war alles, immer gegen die Bayern ganz okay ausgesehen. Also ich halte einen Unentschieden jetzt schon auch nicht für unrealistisch. Auf der anderen Seite, du musst natürlich diese Bayern-Offensive irgendwie in den Griff bekommen, selbst wenn du irgendwie natürlich auf dem Papier, also Dortmund hat die wenigsten gegnerischen Torschüsse der Liga zugelassen, noch weniger als die Bayern. Selbst wenn du die auf dem Papier irgendwie mit stabilster Abwehr bist, musst du das natürlich trotzdem erstmal irgendwie verteidigen. Und da bin ich dann wieder bei dem Punkt, wo ich sage, ja, gerade so Olise einfangen über die rechte Bayern-Seite, mit Svensson, der ja unglaublich gut ist, auch vor allem unglaublich gut für die Spielgestaltung des BVB.
Aber er denkt schon sehr offensiv.
Er denkt sehr offensiv, und dann ist die Frage, mache ich dann mit Benze Baini wirklich weiter, der ja gerne auch mal so ein bisschen komme ich heute nicht, komme ich morgen ist. Und ja, gegen Juve, das ist noch ein Punkt, finde ich, der eher für die Bayern spricht. Dortmund hat zwei Topspiele gehabt, gegen Juve und gegen RB, beide unentschieden. Die Bayern haben so Chelsea geschlagen, haben RB vorgeführt, haben Frankfurt am Ende sehr klar besiegt. Also auch diese Statistik spricht natürlich klar für die Bayern. Aber dann musst du natürlich schon, finde ich, so als Kovac überlegen, ist das jetzt dann, also ich finde das nicht so einfach. Man kann sagen, nee, ja, never change irgendwie das, wenn ich das jetzt auf Englisch direkt drauf hätte, würde ich sagen, funktionierender Abwehrkonstrukt. The working defensive construct. Keine Ahnung, du bist darin besser. Man kann natürlich trotzdem auch überlegen, ob man dann eher auf so individuelle Skills geht, wie höheres Tempo, vielleicht auch eine etwas ernsthafte Herangehensweise bei Nico Schlotterbeck im Vergleich zu Benze Baini. Finde ich eigentlich spannend, den Punkt.
Ich könnte mir auch vorstellen, Dortmund hatte ja immer schon den Anspruch, in diesen Spielen dann eben nicht sich hinten reinzustellen und auch das Spiel zu gestalten. Und ich glaube, dass das unter Kovac ein bisschen vielleicht demütiger, vielleicht trifft es das ist. Also, dass man dann halt sagt, ja, es sind halt die Bayern. Wir müssen erstmal gucken, wir lassen die kommen. Wir versuchen uns deren Spiel dann anzupassen und nicht, wir müssen da jetzt in München.
Siehst du denn auch BVB-Siegchancen tatsächlich?
Ich würde es mir wünschen für die Spannung im Meisterkampf, aber boah, also das Ding ist halt, dass Dortmund dann ja schon, du hast ja eben Juve angesprochen, also Spiele, wo man für mich überraschend in Führung gegangen ist, dann noch nicht so 100% erwachsen zu Ende spielen kann. Sie haben immer noch so diese Ausreißer drin. Und ich glaube, Dortmund müsste wahrscheinlich echt mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause gehen. Und selbst das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil am Ende dann die Konzentration vielleicht nicht reicht.
Du hast natürlich bei den Bayern Harry Kane wieder erwarten, irgendwie dann auf einmal wieder in Topform, ne? War ja angeschlagen, hat das erste Länderspiel verpasst, dann macht er aber mal zwei Buden im zweiten Länderspiel. Und bei Guirassy habe ich im Moment so das Gefühl, der ist nicht da zu 100%.
Gut, der ist ja auch früher von den Länderspielen zurückgekommen, war aber jetzt auch wieder im Mannschaftstraining dabei. Also der
ja, aber laboriert ja auch. Ja, der wird spielen, klar, aber er laboriert ja auch da schon länger irgendwie an so einer Muskelverletzung oder so. Mhm. Also das ist natürlich dann schon auch wieder ein Punkt, der eher pro Bayern oder für die Bayern spricht. Auf der anderen Seite, so einen richtigen Ankerstürmer zu verteidigen, haben jetzt Tah und Upamecano auch in dieser Saison noch nicht so oft gehabt, was dann vielleicht ja eher auch für die Nachrücker irgendwie eine Chance sein kann. Sind
das
wir wieder bei Adeyemi.
Ja.
Also das wird ein engeres Spiel, als man vielleicht denken kann.
Ja, also ich hoffe auf einen echten Klassiker.
Ja, okay.
Machen wir mal weiter am anderen Tabellenende.
Ja.
Gladbach zu Gast bei Union. Damit hast du dich beschäftigt.
Meine These zu Gladbach gegen Union ist, mal gucken, ob ich dich damit aus dem Sitz hole.
Mhm.
Gladbach erkämpft den ersten Saisonsieg, weil Franck Honorat wieder einsatzbereit ist. Der wird vermutlich eher als Einwechselspieler dann kommen, aber zumindest ist das auf jeden Fall ein Faktor, weil Union die zweitmeisten Gegentore der Liga nach Flanken bekommen hat, die meisten gegnerischen Torschüsse nach Kopfbällen zugelassen hat. Und auch wenn Tabakovic nicht jeden Kopfball im Tor unterbringt, aber vielleicht ist es dann der eine. Mhm. Und dazu kommt halt auch, dass ich Union irgendwie noch nicht so richtig vertraue, weil die wirken ja immer so stabil. Das ist ja kein echtes Pressing, was Baumgart da spielen lässt, sondern das ist eher eine total tiefe Ordnung, total wenig Ballbesitz. Und trotzdem, das finde ich bei dieser Statistik total kurios, haben sie die zweitmeisten gegnerischen Torschüsse zugelassen. So, das heißt, das ist jetzt irgendwie defensiv auch nicht so organisiert, dass das, dass es diesen geringen Ballbesitz per se erstmal rechtfertigen würde. Sondern das wirkt auf mich erstmal so, als wenn das irgendwie so eine Art, keine Ahnung, so eine Scheinstabilität ist. Und sie sind natürlich ein super Umschaltteam, haben irgendwie die vierten, ich glaube, die zweitmeisten Tore nach Umschaltaktionen gemacht. Das liegt aber vor allem, finde ich, an der individuellen Qualität der Offensive. Sondern ist eventuell Burke, der ist zumindest fraglich, kann eventuell nicht dabei sein. Und die Chance für Gladbach ist natürlich, so ähnlich wie es der HSV bei Union auch gemacht hat, die Umschaltaktion zu verhindern. Also gegen Pressing über alles. So. Und da ist Eugen Polanski eigentlich gut. Und ich fand, gegen Freiburg hat das für Gladbach auch schon gut funktioniert. Und dann sehe ich da doch noch bei den Gladbachern eine etwas bessere individuelle Qualität, wenn du jetzt zum Beispiel auch Flo Neuhaus nochmal reinnimmst, wenn jetzt Honorar wieder spielen kann. Mit Machino muss man mal gucken, der war ja auch lange auf Reisen. Kastrop war jetzt auch mit Südkorea unterwegs, also hat auch eine ziemlich lange Länderspielreise hinter sich. Mal sehen, wie sie das dann am Ende machen, aber Reyna könnte eventuell auch zurückkommen und dann sehe ich da schon eher nochmal eine Möglichkeit für Gladbach und deswegen, auch weil wir uns in der letzten Folge sehr weit in Sachen Gladbach aus dem Fenster gelehnt haben, bin ich der Meinung, dass die ersten Punkte oder der erste Sieg für Gladbach drin ist, obwohl Union, das ist ja jetzt nicht so eine ganz klare Nummer auf dem Papier.
Was waren jetzt deine drei Punkte für den Gladbach-Sieg?
Naja, Honorar, dann die Gegentore nach Flanken und dass generell Union so scheinstabil ist, aber eigentlich, wenn man mal so ein bisschen hinter die Fassade schaut, das nicht so richtig bestätigt wird.
Ich finde, was halt auch noch dafür spricht, dass Union so defensiv auftritt, fangen die einfach viel zu viele Gegentore. Und was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass das Team begriffen hat, es muss jetzt für Eugen Polanski spielen, weil Ruven Schröder ist ja der neue Sportchef und der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, gute Trainer zu finden. Also der kann gute Kaderplanung, aber kann man mal vielleicht in Schalke und Mainz nachfragen, was er da so an Trainern gefunden hat.
Ach, auf der anderen Seite, ich habe das ehrlicherweise auch, ich habe den auch eine Zeit lang kritisch gesehen, als er da auf Schalke irgendwie vorher gegangen ist, ne? Oder gegangen wurde. Ja, nee, es war ja so eine Mischung aus.
Glaube ich, freiwillig gegangen.
Genau, er ist freiwillig gegangen, auch so mit, ich bin hier überlastet, Leute, sorry. Genau. Und das war ja in dieser chaotischen Bundesliga-Abstiegssaison, wo sie dann nachher Thomas Reis geholt haben.
Aber vorher war doch Frank Kramer.
Vorher war Frank Kramer. Aber
und den hat er geholt.
Den hat er geholt, aber den hat er irgendwie ganz kurz vor Saisonstart geholt, weil es irgendwie keine Alternative gab. Und nachher kam er raus. Es gab ziemlich lange Diskussionen mit und über Thomas Reis mit dem VfL Bochum, der damals ja noch Cheftrainer in Bochum war. Und der Kader schien ja zu Thomas Reis zu passen, wie man nachdem Thomas Reis übernommen hat, gesehen hat.
Ja, also Kaderplanung kann er.
Ja, also vielleicht ist es da an der Stelle auch einfach so eine Art falsche Wette gewesen, zu sagen, okay, wir kriegen den Reis irgendwie und dann hat er sich vielleicht nach zu wenig Alternativen vorher erkundigt und deswegen war dann Frank Kramer der Einzige, der noch da war.
So. Möglich. Sollen wir weitermachen mit Freiburg gegen Frankfurt?
Also du bist auch bei Gladbach besiegt.
Ich bin auch, also ja, habe ich. Also ich habe keine Argumente dafür, dass sie verlieren zumindest. Mindestens ein Punkt.
Mindestens ein Punkt.
Ja.
So, liebe Gladbach-Fans, wir liefern. Wie versprochen in der letzten Folge.
Freiburg gegen Frankfurt, sage ich. Frankfurt findet zurück in die Erfolgsspur, weil Dino Toppmöller jetzt nochmal Zeit hatte, mit dem jungen Team zu arbeiten. Weil Rasmus Christensen zurück ist im Mannschaftstraining und die Defensive da stabilisieren kann. Und vielleicht gibt es ja doch ein Torhüterwechsel. Denn wenn man einfach nur auf die Statistiken guckt, Kauer Santosch und Michael Zetterer, langsam, haben beide 18 Schüsse auf ihr Tor bekommen. Und Kauer Santosch hat davon nur 39% gehalten, Zetterer 72. Und diese 39% sind die schlechteste Quote aller Torhüter, die in der Bundesliga in dieser Saison auf dem Platz gestanden haben. Muss man ja eigentlich in der Länderspielpause sich vielleicht mal mit beiden zusammensetzen und das überdenken.
Punkt. Finde ich, kann man auf jeden Fall so argumentieren. Ich sehe die Sache nicht so klar für Frankfurt, ehrlicherweise. Also ich bin der Meinung, dass Freiburg mindestens ein Standardtor macht.
Ja, wäre zu erwarten.
Frankfurt nämlich die meisten der Liga bekommen hat mit 4. Meisten Gegentore nach Kopfbällen. Da gibt es natürlich dann auch, je nachdem wie Freiburg da jetzt so aufstellt, mit Adamu, Matanovic, Höhler, sind ja alles irgendwie kopfballstarke Spieler, je nachdem, wie das dann am Ende aussieht.
Man muss aber auch sagen, Frankfurt hat auch die meisten Weitschussgegentore, die meisten Kontergegentore und die meisten Gegentore nach Ballverlust. Also, die haben halt einfach viel kassiert.
Generell ist das Thema gerade, finde ich, die Umschaltabsicherung. Und da weiß ich nicht, ob dein Rückschluss auf Santos zu gehen nicht vielleicht auch mit Christensen zu tun hat, weil der für mich schon irgendwie auch so mit ein in den ersten Spielen ein totaler Anker im Spielaufbau war. Also die Frankfurts Problem ist ja, sie verlieren den Ball irgendwie und dann gibt's im Gegenzug, sind sie viel zu offen, schlecht organisiert in der Restverteidigung und dann gibt's große Chancen. Im Zweifel waren halt auch viele von den Dingern drin.
Sie haben halt generell sehr viele individuelle Fehler gemacht.
Genau, so. Und das hat, du hast natürlich dann irgendwie zwei Punkte. Zum einen, dass sie nur noch mit einer 6 spielen in dieser Saison und Skiri bisher noch gar keine Rolle gespielt hat. Kann also sein, würde ich vielleicht sogar gegen Freiburg und gegen Osterhage und Eggestein machen, dann noch einen zweiten Sechser dazu zu stellen. Zu entweder Højlund oder Larsson, je nachdem, wer dann da jetzt dann spielt, zusammen mit Skiri. Aber Christensen, finde ich, ist an der Stelle auch nicht zu unterschätzen, weil der in so Situationen, wo es irgendwie brenzlig wird, auch wirklich gute Möglichkeiten hat, so einen Rettungsball zu spielen, der aber dann trotzdem eine Offensivaktion einleitet. Ne? Also wenn ich da an dieses, in welchem Spiel war denn das? So ein Diagonalball auf raus von rechts hinten, totales Kuddelmuddel hinten rechts und Diagonalball raus auf die linke Seite, wo Teat und Bahoya eigentlich eine 2-gegen-1-Situation haben und mit deren Tempo die dann auch direkt ausspielen können. Der Ball kommt halt aus dem krassen Druck irgendwie total punktgenau, glaube ich, auf Bahoya, der prallen lässt. So, solche Bälle spielt Christensen und deswegen, vielleicht muss man sich das auch nochmal einen Spieltag angucken, ob Kawa Santosch, wenn sie generell ihre Absicherung besser an den Start bekommen, vielleicht auch dann besser aussieht. Aber also so, ich habe ehrlicherweise den Santos auch nie so weit vor Zetterer gesehen, wie das oft so dargestellt wurde, weil ich halt Zetterer echt für einen richtig guten Keeper.
Ja,
vor allem auch mit Ball am Fuß. So.
Also da war ja einfach sehr viel Bewegung drin im Sommer, dass Kevin Trapp dann gegangen ist, dass man einen Ersatz holen musste, dass du dir dann jemanden suchst, der halt schon die Nummer 1 in Bremen war. Also halt nicht irgendein, ja, aber Kawa Santosch ist wahrscheinlich auch so jung, dass du nicht noch ein jüngeres Talent hinten dran setzen kannst. Aber trotzdem musst du ihm ja auch irgendwas versprochen haben. Und er hat ja auch gesagt, er ist mit den Ansprüchen, die Nummer 1 zu werden, dahingegangen. Deswegen, also ich glaube, das Duell ist noch relativ offen.
Ja, kann schon
sein. Auch wenn Topmöller sich ja sehr früh festgelegt hatte. Aber du siehst auch eher Chancen für die Eintracht?
Also ich habe mir ich kann mir ein Unentschieden vorstellen. Weil das halt auch wieder so ein Spiel ist, was Freiburg entgegenkommen wird. Die Eintracht wird versuchen, das Spiel zu machen, weil Freiburg richtig gut darin ist, vielleicht sogar die beste Mannschaft in der Liga gerade, dem Gegner einfach dieses plumpe zweite Bälle-Game aufzudrücken. Mhm. So, also die spielen einfach dann stumpf lang und gehen auf den zweiten und haben dann halt mit diesem Zentrum auch unglaublich, auch Mansambi, haben dann unglaublich Intensität und Wucht da drin. Und ich weiß nicht, ob der Eintracht das gerade entgegenkommt, deswegen könnte ich mir Skiri da auch vorstellen. Grundsätzlich ist die Eintracht da schon favorisiert, finde ich. Macht Doan ein Tor gegen seinen Ex-Club?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich finde, das ist immer so ein Motivationsfaktor, wenn du irgendwie nicht im Guten gegangen bist. Also wenn du, keine Ahnung, dein Vertrag wurde nicht verlängert oder du hast mehr gefordert und der Verein wollte dir das nicht geben oder so. Ich glaube, der verbindet ja noch sehr viel Positives mit dem Verein, deswegen hat er jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, seinem Ex-Verein weh zu tun. Aber die Freiburger haben auch saisonübergreifend keins der letzten 10 Sonntagsspiele gewonnen. Also das ist kein so guter Tag. Und die spielen ja oft sonntags wegen internationalen Spielen.
Sonntags im Schwarzwald, was macht man da? Da geht man ja nicht zu Fußball, da macht man einen schönen Ausflug und so, deshalb wahrscheinlich.
Also wäre schon gut, wenn mindestens 11 Freiburger zum Fußball gehen.
Mal gucken, wie viele kurzfristig absagen wie in der Kreisliga. Du geht nicht, Familie, du.
Meine Oma, 70.
Heute Feldberg mit Oma, mit meinem Onkel.
Machen wir weiter mit dem anderen Sonntagsspiel, St. Pauli gegen Hoffenheim.
St. Pauli siegt gegen Hoffenheim und macht mindestens ein Tor nach einer Ecke.
Mhm.
Weil,
ein Punkt?
Hä?
Ein Punkt?
Genau. Weil die TSG ultra anfällig nach Standards ist mal wieder. Das allein ist natürlich jetzt irgendwie eine sehr schwammige Begründung, aber ich denke, dass das ein Spiel ist, was St. Pauli mal wieder entgegenkommen wird, so, weil die Hoffenheimer ja doch sehr riskant offensiv spielen, sehr viel auf Pressing setzen und St. Pauli ist ultra pressingresistent. Die haben erst ein Gegentor nach Kontern oder nach einem eigenen Ballverlust im Spielaufbau bekommen, lösen viele Sachen dann einfach auch mal mit einem langen Ball, der dann aber auch tatsächlich oft gut ist, so. Also die sind auch gut in die eigenen, ich sag mal, Überzahlsituationen zu kommen, nachdem der Gegner vorgerückt ist, so. Und es ist an der Stelle, finde ich, dann auch irgendwie mal wieder Zeit für St. Pauli, so vom Gefühl her, oder?
Ja, und St. Pauli hat ja seine Punkte alle schön in Hamburg eingesammelt, mal im eigenen Stadion, mal in dem des Stadtrivalen.
Stimmt.
Aber das, finde ich, ist ja ein entscheidender Unterschied zur vergangenen Saison, als die Fans ewig warten mussten, dass endlich mal in der Bundesliga wieder zu Hause die Tormelodie zu hören ist. Und jetzt treffen sie halt zu Hause immer. Andererseits Hoffenheim natürlich auch sehr auswärtsstark. Die haben ja auch alle Punkte auswärts geholt und zu Hause nicht. Sind jetzt halt am Millerntor zu Gast. Aber ich sehe da auch auf jeden Fall die Vorteile für St. Pauli.
Krass, wie oft wir uns einig sind.
Ja, hast du nicht mit gerechnet?
Auf gar keinen Fall. Also du hast ja beispielsweise gegen Leverkusen. Leverkusen hat St. Pauli auch so ein bisschen in die Falle gelockt. Und bei Werder war es ja so ähnlich. Früher Rückstand, dann muss St. Pauli das Spiel machen. Ich halte Hoffenheim an der Stelle taktisch für nicht so flexibel, so wie ich sie bisher wahrgenommen habe. Die werden offenes Visier nach vorn spielen. Und dann kommen halt defensiv hier und da die Probleme zum Tragen. Auch wenn man natürlich sagen muss, die individuelle Qualität spricht natürlich ganz klar schon für Hoffenheim in der Offensive.
Ne? Ja, aber ich finde, St. Pauli macht das wieder gut wie vergangene Saison, dass sie, die waren ja in keinem Spiel wirklich schlecht. Vielleicht in Stuttgart, wo du sagen kannst, das war nicht gut. Aber ansonsten, auch gegen Leverkusen hättest du mindestens einen Punkt verdient gehabt.
Ja.
Bei Bremen, glaube ich, hätte das Spiel noch 3 Stunden weitergehen können. St. Pauli hätte nicht getroffen. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich dann auch einfach der Fluch des Weserstadions für St. Pauli. Also ja, ich denke, Hoffenheim ist dann ein Team, was dem nicht gewachsen ist.
Ja, du hast halt gegen Werder, Werder hat es einfach auch defensiv gut gemacht. So, die haben halt St. Paulis Kern für die Offensive irgendwie total, die haben das Spiel sehr auf den Flügel gelenkt und dann aber auch immer Überzahl auf den Flügel hergestellt. So. Und wenn St. Pauli wirklich gefährlich wird, dann kommen sie über Chima oder über Sinani durchs Zentrum und haben dann wirklich nur einen Kontakt und bam, ruckzuck sind sie vorne in der Spitze. Und das sehe ich gegen Hoffenheim tatsächlich dann häufiger als jetzt gegen Werder und gegen Stuttgart. Stuttgart hat es defensiv halt einfach auch richtig gut gemacht.
Ja, das stimmt. So. Köln gegen Augsburg. Und jetzt hoffe ich, wir kriegen keine bösen Kommentare von den Köln-Fans. Ich sage nämlich, aha, Augsburg punktet in Köln, weil die Umstellung auf die Viererkette das Team stabiler gemacht hat gegen Wolfsburg vor der Länderspielpause, weil beide Teams dem Gegner eigentlich gerne den Ball überlassen. Das wird Köln aber im eigenen Stadion nicht machen können. Und weil bei Spielen mit Augsburg-Beteiligung immer beide Teams treffen. Deswegen sage ich, es wird ein Unentschieden.
Okay, da bin ich komplett anderer Meinung. Also ich hatte mir als Take aufgeschrieben, der FC wird Augsburg klein die Schranken weisen und mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewinnen.
Ich hatte mir noch aufgeschrieben, also ich habe auch ein bisschen versucht, Argumente für diese These zu finden und habe mir noch aufgeschrieben, Kaminski, Elmala und Johannesson waren auf Länderspielreise, sind wichtige Spieler für die Kölner, vielleicht sind die ein bisschen müde.
Ja. Ja, also... Was, du hast, beide sind eher auch tatsächlich Umschaltteams, hast du schon recht. Und die Frage ist dann, wer ist denn eigentlich das Team, das eher das Risiko geht, den Ball in einer eigenen Ballbesitzaktion zu verlieren, weil halt irgendwie Abläufe nicht so geil funktionieren, dass das irgendwie auf jeden Fall in jeder Situation safe ist. Augsburg kann auch hohe Intensität, das haben sie jetzt auch schon unter Beweis gestellt, aber sie haben gegen Wolfsburg und gegen Freiburg bei beiden Saisonsiegen am Ende entweder mehr gegnerische XG zugelassen, als sie kassiert haben oder mehr zugelassen, als sie selbst vorne Tore gemacht hätten.
Also sie hatten Glück damit, dass die Chancenverwertung
genau. Also nicht so gut war. In meiner Meinung nach spielt die, und natürlich Finn Dahmen, darf man an der Stelle auch nicht gering schätzen. So, aber Schwäbe ist beim FC auch richtig gut unterwegs und Köln ist tatsächlich ohne Konter-Gegentor und ohne Ballverlust-Gegentor auch zu Hause und der FC hat die beste Großchancenverwertung der Liga. 83%. So, also Ich sag so gerade dann irgendwie, du hast ja, Raul Leo bleibt weiter verletzt, dann hast du da das hohe Tempo und du hast dann vor allem auch so diesen Überraschungsmoment beispielsweise von Elmala. Also ich glaube, an der Stelle kommen wir nicht auf einen Nenner, liebe Anne.
Ja, ich lasse mich ja auch gerne überzeugen. Wir haben ja vorab auch gesprochen, wie steil unsere Thesen sind und ich wollte nicht immer das Offensichtliche nehmen.
Na gut.
Ja, wie ist es denn bei dir mit Heidenheim-Bremen?
Heidenheim-Werder? Boah, jetzt...
Jetzt bin ich gespannt.
Also ich habe erst überlegt, ob ich sage Sieg, aber ich sage, bin gelandet.
Sieg für eins der Teams, oder?
Ja, genau. Eins der beiden Teams wird gewinnen oder es gibt einen Unentschieden. Eins von
krass. Ey, das ist mal eine steile These. Da würde ich direkt einhaken und wieder Worte geben.
Nein, also ich sage, der FCH punktet gegen Werder und dämpft die Euphorie an der Weser. Vielleicht kannst du mich ja sogar noch dazu bringen, dass ich das sage. Ich war sogar bei einem Sieg der Heidenheimer.
Okay, krass.
Weil auch da wieder die Frage sein wird, wer macht das Spiel? Da sehe ich Werder noch nicht so weit, auch wenn Horst Steffen da natürlich hin will. Der FCH, der nimmt so eine, ich sag mal, so eine Heimspielrolle ja anders an. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie denken, wir kombinieren hier den Gegner an die Wand, mhm. sondern da ist es dann auch eher pragmatisch, dass sie halt versuchen, viel auf zweite Bälle zu gehen, über Intensität das Spiel in die Hälfte des Gegners zu verlagern, so solche Sachen. Also ich erwarte nicht, dass Heidenheim sich hinten einigelt, aber sie spielen halt dann Heidenheim-Fußball.
Aber wer macht denn die Tore, wenn die gewinnen?
Also Honsack kommt zurück, kann ich mir vorstellen. Der zweitbeste Torschütze der Vorsaison. Conte ist natürlich jetzt, das ist ein Ausfall, der wehtut. Ich fand jetzt Kaufmann in den letzten Spielen auch nicht so schlecht. Dazu kommt aber Tsitsipas jetzt auch wieder zurück. Also sie bekommen jetzt in der Offensive schon ein paar Optionen. Tsitsipas ist jetzt auch nicht dadurch aufgefallen, dass er den Torriecher vom Herrn hat bisher. Zumindest in der Bundesliga. In der zweiten Liga war das ja was anderes. Aber es gibt da, denke ich, schon ein, zwei, die das könnten. Und du hast bei Werder halt wieder dieses Personalpuzzle, was irgendwie nicht ganz absehbar ist. Also du hast Stay, der angeschlagen ist, weiß nicht, ob der spielen kann. Ich vermute mal, die werden den irgendwie zusammenschustern, sodass der da auf dem Platz stehen kann. Aber dann ist der zumindest angeschlagen. Für mich mit der wichtigste Spieler mit Friedel für Werder, für Werders Stabilität auch vor allem.
Aber ich finde gerade Friedel ist ein Faktor dafür, dass es für Heidenheim nicht zum Sieg reicht, weil das ist der zweitbeste Zweikämpfer in der Liga. Mhm. Und ich sehe jetzt bei Heidenheim körperlich niemanden, der dem gewachsen ist.
Naja, also wenn du jetzt sagst, okay, wir machen jetzt zweite Bälle-Game, dann kannst du Tsitsipas schon dagegen stellen. Und für mich geht die Hauptgefahr beim FCH eher über die Flügelpositionen aus. Und dann bin ich beim zweiten Ausfall mit Agu, der jetzt auch wieder raus ist. Dann denkst du, okay, dann spielt da Isaac Schmidt, der Schweizer, den haben sie ja noch irgendwie auf den letzten Metern, haben sie den ja noch geholt aus England, von Leeds. Und er hat ja auch schon gute Spiele gemacht. Jetzt hat er sich natürlich bei der Nationalmannschaft verletzt. Ist auch nicht safe, ob der spielen kann. Sondern tunst du da auf der linken Außenverteidigerposition, eventuell mit Pieper rum oder Koulibaly. Also Koulibaly würde zumindest irgendwie das Tempo matchen können von Beispiel. Also Honsack ist jetzt ja auch nicht der Conte-Ersatz da an der Stelle, aber der ist vielleicht im Abschluss dann auch ein bisschen besser. Und das ist ja alles dann immer wieder ein bisschen zusammengewürfelt. Und gerade wenn dann auch noch Stay fehlt, sehe ich da tatsächlich gute Chancen für Heidenheim dazu punkten. Und du hast mich jetzt aber tatsächlich so ein bisschen vom Sieg wieder weggebracht.
Okay, auf ein Unentschieden können wir uns einigen, würde ich sagen.
Auf ein Unentschieden, okay.
Ja. Wird es nicht geben bei Wolfsburg gegen Stuttgart? Ich sage, Stuttgart gewinnt in Wolfsburg, aber knapp. Weil ich sage, beide haben Probleme mit der Chancenverwertung. Das wird ein Faktor werden, das wird ein wildes Spiel werden, aber wenig Tore. Wolfsburg seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen, aber der VfB kommt da an und hat im Prinzip ja offensiv wenig, was er mitbringen kann. Du hast halt das Problem, dass Demirovic jetzt noch ausfällt. Leveling hat Oberschenkelprobleme, war deswegen nicht beim DFB. Undaf hat jetzt immerhin beim Testspiel 60 Minuten auf dem Platz gestanden, aber wird mit Sicherheit auch noch nicht der Undaf sein. Wenn es einen Elfmeter gibt, wissen wir, dass Stuttgart nicht treffen wird bei der Bilanz zuletzt. Ich glaube aber, dass Thiago Tomasch seinen 1:0 Treffer am Ende bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg feiern wird. Und so geht das Spiel dann auch aus.
Du hast bei Wolfsburg eventuell mit Maxi Arnold ja auch einen sehr wichtigen Ausfall, der ja sich irgendwie im Testspiel verletzt hat. Jetzt hat er, glaube ich, trainiert heute. Habe ich gerade noch irgendwie so mit einem Auge gelesen. Das wäre natürlich dann, also wenn der nicht dabei ist, geht für Wolfsburg, glaube ich, gar nichts.
Ja.
Ich bin nicht sicher, ob nicht vielleicht sogar, das ist steil.
Jetzt bin ich gespannt.
Ob der Demirovic-Ausfall gegen Wolfsburg nicht vielleicht sogar dem VfB in die Karten spielt.
Inwiefern?
Naja, du hast ja die Defensive, also wenn bei Wolfsburg irgendwas halbwegs passt, ist es so die Innenverteidigung mit Kolirakis und mit Jens, die ja schon irgendwie sowohl statistisch irgendwie auch als auch einfach so, wenn du das mal guckst von der Präsenz her, sehr gute Innenverteidiger, ein sehr gutes Duo darstellen. Vor allem gegen eher statische Spieler, die sie so, also sie haben ja zum Beispiel auch Gerassi aus dem Spiel genommen gegen den BVB. So, aber wo der VfL so Probleme mit hat, ist so das Tempo und dann auch die Schnittstellenbewegung mal über den Halbraum kommen und so. Und da ist, fände ich, das Duo Undav und Tomasch, wo ja keiner von wirklich ein Ankerstürmer ist und wo beide aber irgendwie das Potenzial haben, überraschende Dinge zu machen. Tomasch kann aus dem Rückraum kommen, Undav kann also die tauschen Positionen, die können auch so diese gegenläufigen Bewegungen, der eine zieht die Innenverteidigung ein Stück raus, damit der andere reingehen kann und dann kommt von Elchanous zum Beispiel der Abschluss aus dem Rückraum. Elchanous selbst kann auch ein Faktor sein. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar, also die Frage ist halt, ob Hoeneß Undav wirklich schon von Anfang an spielen lässt.
Das bezweifle ich ehrlicherweise auch, weil dafür war er auch einfach zu lange raus, als dass du dich jetzt schon 100% auf ihn verlassen könntest.
Ja, aber also grundsätzlich finde ich, gegen Wolfsburg so. Dass, also ich bin grundsätzlich bei dir, der VfB wird das gewinnen. Ich bin nicht beim knappen Sieg eigentlich.
Okay.
Was denkst du denn über Paul Simonis? Also wir haben jetzt ja nur 3 Wochen bis zur nächsten Länderspielpause.
Ja, also ich würde sagen, ich sehe ihn auf einem Niveau mit den vergangenen Wolfsburg-Trainern. Also da hat es ja in den vergangenen Jahren nie jemand geschafft, die Wölfe wirklich weiterzuentwickeln. Das ist halt so dieses, du weißt nie wirklich, was du kriegst. Du hast keine so richtige fußballerische Identität, finde ich. Mhm. Ja, das ist halt so ein, mal gewinnst du, mal verlierst du. Das ist halt wirklich nicht so, dass du auch bei den, ja, ich weiß, gegen Leipzig haben dann alle davon geschwärmt, wie viele Torchancen es gab, aber du hast halt einfach das Tor nicht getroffen. Mhm. Und ich finde, das, ja, da fehlt einfach so der richtige Plan dahinter. Ich glaube nicht, dass er jetzt nach dem Spiel gehen müsste. Ich habe jetzt aber auch nicht auf dem Schirm, wie es für Wolfsburg weitergeht. Also wer da die nächsten Gegner sind. Aber du hattest ja mit Leipzig und Dortmund auch halt schon 2 Top-Teams.
Ja, das stimmt. Ja.
Deswegen, also mindestens mal bis zur nächsten Länderspielpause wird er bleiben. Und dann kommt ja auch ein bisschen drauf an, was auf dem Markt ist.
Und war das eigentlich mit Christian Eriksen?
Da hast du dir halt einen geholt, der, wo klar war, dass der kein Spieler sein wird, der von Anfang an in der Startelf steht und das Spiel wesentlich beeinflussen wird.
Gar nicht über die Saison, siehst du das nicht?
Nee, aber dass das also da kein, von Anfang keine an, Soforthilfe
ja,
quasi
ja, ja,
ist.
Ja, ja.
Ich bin jetzt nicht im Training dabei, ich weiß nicht, wie er da aussieht, aber auf mich macht er den Eindruck, als würde er einfach noch brauchen.
Also, ich finde, Wolfsburg ist auch echt kurios. Wirklich kurios, wie viel Geld da in jedem Jahr rausgeballert wird, ey. Und dann sind sie wieder 12.
Ja.
Das ist echt
also
Wahnsinn.
Es ist, du hast dann immer so Phasen in der Saison, wo du denkst, ach, vielleicht reicht's für Europa. Ah, nee, doch nicht. Das ist wirklich ganz.
Moment, ja. Lass mich nochmal kurz nachdenken.
Es ist dann wirklich innerhalb von 2 Spielen ist dann auch jeder Gedanke daran wieder weg. Und dann hast du wieder wochenlang eine Trainerdiskussion. Sie halten aber erstmal daran fest. Ich glaube, weil es halt auch einfach nicht die Kandidaten gibt.
Hm. Jo.
Mainz-Leverkusen.
Welche Kandidaten gibt's da?
Ja, da hat Leverkusen ja einen starken Kandidaten gefunden. Also da hat sich der frühe Trainerwechsel ja absolut gelohnt.
Ja, wobei, wie hast du denn die Spiele wahrgenommen? Hast du das Gefühl, also ich finde, es gibt immer so Momente, wo man sieht, yeah, Leverkusen is back. Aber es ist auch ganz viel so echt bieder, oder?
Ja, ich finde die Position von Grimaldo echt spannend.
Mhm.
Das ist wirklich was, wo ich sage, das ist anders als im Vergleich zu den ersten Saisonspielen. Du hast halt nicht mehr, also Leverkusen wird ja jetzt einfach immer an dem Team von vor 2 Jahren gemessen, an dieser Meistersaison. Das hast du natürlich nicht. Du hast nicht diesen herausragenden Sechser und diese fantastische Offensive hast du einfach nicht mehr.
Aber potenziell haben sie ja da schon eigentlich auch, also zumindest Spieler nachgeholt, die das mal sein können.
Ja, ich finde, bei Leverkusen hast du jetzt halt auch das Ding, dass da unfassbar viele Verletzungen sind. Mhm. Ganz viel Muskuläres auch. Tillmann war ja, glaube ich, jetzt auch auf der Länderspielreise angeschlagen.
Mhm.
Also irgendwas scheint da hier im Athletiktraining dann schief zu laufen. Aber du musst erstmal eine These aufstellen, bevor wir hier weiter diskutieren.
Meine These ist, Mainz punktet gegen Bayer.
Okay.
Weil, und dann sind wir bei den Verletzten. Also einmal hast du Lucas Vázquez angeschlagen. Dafür wird dann Arthur spielen, der am Anfang ja komplett gestruggelt ist auf der rechten Schiene. Vor allem defensiv einfach wirklich eine Offenbarung, Katastrophe. Und wenn du den dann da jetzt spielen lässt und dann fällt auf der halbrechten Innenverteidigerposition möglicherweise, also diese These ist natürlich schon auch so ein bisschen auf Eventualitäten aufgebaut, da fällt da vielleicht auch noch Kwanza aus, der ja auch von der englischen Nationalmannschaft zurückgekommen ist und angeschlagen ist. Und das ist dann schon einfach, einmal du baust um, dann muss irgendwie Andrich Innenverteidiger spielen, Bade geht raus auf die Halbrechte, würde ich jetzt mal schätzen. Aber das ist dieser Umbau grundsätzlich ist schon ein Thema und du hast dann einfach diesen Downgrade, diesen defensiven Downgrade zwischen der Spielintelligenz von Lucas Vázquez und dem Augen zu und ab nach vorne von Arthur. Das macht dann die linke Seite schon echt anfällig, kann ich mir vorstellen. Und den Mainzern, das Punkt 2, ist, glaube ich, die Pause auch mal echt entgegengekommen.
Das glaube ich
also
auch.
Also zum Beispiel, Amiri wird es nicht freuen, dass er gar nicht gespielt hat bei der Nationalmannschaft.
Aber er hat doch gesagt, er freut sich immer, wenn er dabei ist.
Ist ja auch so, kann ich auch grundsätzlich verstehen.
Ja.
Vielleicht war sogar ein bisschen Kalkül vom Bundestrainer dahinter, weil er halt gesehen hat, ey, die nächsten 3 Wochen bis zur nächsten Länderspielpause werden einfach unfassbar für Mainz.
Ja.
Also die haben ja jetzt dann irgendwie noch die Bayern, die haben Florenz noch in der Conference League oder generell haben die ja alles immer diese ganzen Doppelbelastungsspieltage.
Ich glaube, die haben auch die engste Taktung, ne?
Also ja, das ist halt auch einfach mit diesem Donnerstagabend und dann, das war auch mit ein Grund mit Sicherheit, warum die gegen den HSV so krass gestruggelt sind, dass sie da irgendwie keine 2,5 Tage zwischen Nordzypern oder Nordzypern war es, glaube ich, ne? Nikosia und dann in Hamburg. Also das war schon...
Nordzypern, Norddeutschland.
Genau. Na, weiß man, wie weit die... Ja, klingt nah, aber die, ja. jeder, der in Urlaubskategorien denkt, weiß, die Wege sind sehr weit.
Ja. Ja.
So, das kommt halt auch noch dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass Mainz die Pause jetzt gut getan hat und das wird dann jetzt das letzte Spiel, wo sie, glaube ich, so nochmal ein Ausrufezeichen setzen könnten. Danach wird es echt ein harter Kampf. Und das ist jetzt so ein bisschen gefühlter Punkt. Leverkusen hat ja so die Defensive krass stabilisiert, seit Hjulmand da ist. Vorher war das ja absolut absurdes Chaos und seit der da ist, haben die in 4 Spielen 3 Gegentore bekommen. Aber sie haben sich auch noch nicht gegen so ein richtiges Pressing-Team beweisen müssen. So, und das baut dann so ein bisschen auf dieser ersten, die komplett umgebauten Abwehrthese auf, dass ich sage, das ist bei Mainz so eingespielt und so funktionierend, dass dieser Umbau in der Abwehr von Leverkusen, wenn er denn tatsächlich auf allen Positionen so durchgezogen werden muss, Bayer vor Probleme stellen wird. Wenn sie einmal hinter dieses Pressing kommen, haben sie natürlich einen unnormalen Vorteil. Mit also Poku, der abgeht ohne Ende. Dann hast du auf der anderen Seite wahrscheinlich Teller auch wieder dabei. So, also das ist natürlich dann schon so. Wenn sobald die einmal dieses Pressing überspielt haben, dann wird es für Mainz richtig hart, auch wenn Dominik Kor zurück ist.
Ja, aber dafür ist Zentner immer noch gesperrt.
Und Zentner ist gesperrt, genau.
Ja.
Das heißt, also da muss Mainz tatsächlich, und das ist diese Intensität, können sie vielleicht jetzt auch nach so einer Länderspielpause wieder gehen. Also es geht ja dann immer so um den zweiten Schritt, den du noch irgendwie machst, um den Ball wieder zu holen. So, das sind ja wirklich Nuancen, aber dann läufst du halt einfach in den Gegenzug von Bayer Leverkusen rein, wo es echt eng wird. Und den musst du halt unter allen Umständen unterbinden.
Also ich gebe dir recht, dass ich finde, Leverkusen spielt angesichts der Transfersummen, die da ausgegeben wurden, nicht den Fußball, den man davon erwarten könnte. Aber ich glaube nicht, dass Mainz punktet.
Nee?
Nee. Also wir hatten jetzt natürlich nicht Donnerstag, Sonntag diese Frequenz, aber nee. Ich sehe Mainz eher so in Richtung Heidenheim vergangene Saison schlittern. Dass es zu viel ist mit der internationalen Belastung.
Also für den Rest der Saison, vor allem für die nächsten Wochen, sehe ich das auch tatsächlich. Das ist eine riesige Gefahr, weil der Kader einfach nicht breit genug ist.
Ja, vor allem hast du halt auch das Problem, durch dieses neue Ligasystem hast du ja viel mehr Spiele, bevor du dann vermeintlich raus bist.
Ja, ja, stimmt.
Das war ja halt, vorher hattest du in diesen Vierergruppen, dann hast du halt deine 6 Spiele gehabt und dann war es vorbei. Jetzt sind es ja schon 2 Spiele allein in der Ligaphase mehr. Und wenn du Pech hast, gehst du dann noch in die Playoffs und kommst dann auch noch weiter, um dann auszuscheiden. Also ja, ich sehe Mainz da wirklich strugglen in dieser Saison.
Ja, also für den Rest der Saison bin ich mir auch nicht sicher, wie sehr das gut geht. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie wirklich bis zum Ende gegen den Abstieg spielen. Aber sie wären auch nicht die erste Mannschaft, der das so passiert.
Ja, und du musst ja dann auch irgendwie 3 Teams finden, die formschwächer sind zumindest nur.
Ich glaube, da werden sich manche finden lassen. Ja, na, mal gucken.
Zum Beispiel der HSV, der in Leipzig zu Gast ist. Aber ich sage, dieses Spiel wird ein 0-0. Das habe ich schon mal versucht zu tippen, dann ist es am Ende ein 4-0-Sieg für den HSV geworden. Aber Leipzig und HSV haben eine entscheidende Gemeinsamkeit. Beide haben eine ordentliche Klatsche gegen die Bayern kassiert und sind danach aber richtig in Fahrt gekommen. Also beide haben ihre Form danach verbessert. Beide haben die Hälfte ihrer Saisonspiele 0 gespielt. Und beide haben super starke Torhüter.
Ja, ist so.
Ja, und aber deswegen 0-0.
Ja, auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, ist die individuelle Qualität bei RB ja doch noch ein bisschen höher.
Das steht außer Frage, ja.
Also grundsätzlich, ich habe hier aufgeschrieben.
Und Paulsen könnte, der wird ja vorm Spiel offiziell.
Der hat doch schon wieder muskuläre Probleme.
Ja, aber der wird erstmal vorm Spiel offiziell verabschiedet, was ich auch super witzig
finde.
Vom
HSV schon wieder, oder?
Nee, von RB. Ja. Der bekommt seinen offiziellen Abschied in Leipzig, wenn er mit dem HSV als Kapitän zu Gast ist. Und er hat ja gesagt, dass er das Training nur früher abgebrochen hat, weil er dann individuell weitergemacht hat. Und das folgt alles einem Plan. Also er könnte sein Comeback geben.
Also ich habe ja auch aufgeschrieben, HSV ist nicht chancenlos. Vielleicht ist ein Überraschungsunentschieden drin, dann aber 0-0.
Ja.
Das heißt, grundsätzlich bin ich da bei dir. Aber das Spiel von RB ist halt einfach so sehr auf Dribbling-Qualitäten, individuelle Qualitäten ausgelegt. Also das ist mega pragmatisch, was Ole Werner da macht so, und die Stabilität steht erstmal im Vordergrund und dann weiß er, ich kann mich da schon auf den einen oder anderen verlassen. Und ja, der HSV ist deutlich stabiler unterwegs, aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich 90 Minuten lang dieses hohe individuelle Tempo von Diomande oder Nusa oder Bakayoko oder auch Romelu, finde ich, ist auch immer so ein bisschen underrated. Den finde ich auch richtig gut. Oder dann Uedraogo, also Schlager ist ja wieder da, möglicherweise. Aber ich glaube nicht, dass Uedraogo nach den Auftritten, die er zuletzt abgeliefert hat, dass er da aus der Startelf genommen wird. Und das ist dann auch nochmal aus dem Zentrum-Faktor, weil der ja auch durch sein Nachrücktempo auch echt Probleme bereiten kann. Und irgendwann, also Vucevic kann sich halt auch nicht vierteilen.
Ich wollte gerade sagen, der HSV hat halt den besten Zweikämpfer in seinen Reihen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Leipzig echt auch Probleme mit der Chancenverwertung hat. Mhm. Und klar, du wirst gegen den HSV bestimmt viele kriegen, aber wenn dann Heuer Fernandes in den entscheidenden Momenten da ist.
Ja, also ich halte 0-0 nicht für ausgeschlossen, Anne. Guck von mir mal. Aus unterschreibe ich das.
Und es ist das Duell der jüngsten Trainer, was ich faszinierend finde, weil Ole Werner ja nicht aussieht, als wäre er einer der jüngsten Trainer in der Liga. Oh. Aber der ist erst 37. Oh. Und Merlin Polzin 34.
Es ist aber die Ausstrahlung bei Ole Werner, dieses norddeutsch Gesettelte. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, dass du als Spieler denkst.
Halt, der ist gar nicht negativ gemeint, wirkt älter.
Er wirkt souverän.
Erfahrener.
Souverän und erwachsen wirkt er. Und das braucht man als Trainer in der Bundesliga.
Damit sind wir durch mit der ersten Liga. Ich finde, wir waren uns gar nicht so uneinig, wie ich erwartet habe.
Nur an zwei Punkten so richtig, ne?
Beim Köln-Spiel und?
Köln, habe ich gesagt, Köln schießt Augsburg schön ab.
Genau.
Du hast gesagt,
Augsburg
gewinnt.
Punktet.
Ja?
Ja?
War das nicht ein Sieg?
Nee.
Ja, muss ich nochmal nachhören später. Und was war das noch?
Ich weiß es nicht, was das zweite war.
Mainz, ich hab Mainz
gegen
Leverkusen
Mainz,
punkten
genau,
sehen und du hast gesagt, auf gar keinen Fall.
Da habe ich gesagt, nee, das wird nichts. Lass uns mal noch in die zweite Liga schauen. Da ist alles wie vergangene Saison. 5 Teams haben an diesem Spieltag die Chance, die Tabellenspitze zu erobern. Das sind Elversberg, Schalke, Darmstadt, Paderborn und Hannover. Finde ich, Paderborn hat sich auch wieder so leise, still und heimlich in diese Spitzengruppe geschlichen. Bei den anderen war irgendwie mehr der Fokus drauf. Und jetzt will ich von dir wissen, wer ist denn am Ende dieses Spieltags Tabellenführer?
Boah, ey, da muss ich ja den Spieltag nochmal
aufschreiben. Ich nenne dir die Duelle. Ja. Hannover ist aktuell am schlechtesten platziert, 17 Punkte, das heißt 2 Punkte Rückstand auf Elversberg und ein Torverhältnis von +5 und spielt im direkten Duell gegen den Tabellenzweiten, den FC Schalke 04, ein Punkt hinter Elversberg und auch ein Torverhältnis von +5. Dann hätten wir noch das Duell, der Tabellenführer Elversberg spielt gegen Fürth, Darmstadt spielt gegen Magdeburg mit neuem Trainer, Fiedler musste da ja jetzt gehen, Patrick Sander übernimmt. Und Paderborn spielt gegen Bielefeld.
Ich sag, an der Tabellenspitze ändert sich nichts.
Also Elversberg bleibt vorne.
Und Schalke Zweiter.
Schalke
holt mindestens einen Punkt in Hannover. Die haben ja wieder ein gefühltes Heimspiel in Hannover. Das ist ja, der Hannover gibt ja immer das Heimkontingent frei und dann kauft sich ja ganz Gelsenkirchen, kauft sich auch immer eine schöne Karte und ist in Hannover unterwegs.
Ist auch nicht so weit die Reise, ne?
Nee. Und eigentlich passt, finde ich, die Spielanlage von Schalke oder die Hannover-Spielanlage ganz gut zum Konzept von S04. Hannover hat zuletzt gestruggelt, aber also so ein bisschen, ne, ist ja alles noch im Rahmen.
Ich meine, das geht da ja halt auch schnell. Du hast eine Niederlage, die anderen Punkten und auf einmal wirst du da runtergespült.
Ja. Aber Elversberg ist wirklich schon klar vorn gegen Fürth. Deshalb werden die vorn bleiben.
Ja, und von den 3 Teams mit 17 Punkten, Hannover wird nicht gewinnen, hast du gesagt, Darmstadt, Paderborn?
Darmstadt gegen Magdeburg.
Genau.
Sehe ich Magdeburg ehrlicherweise auch mit neuem Trainer noch nicht punkten. Darmstadt bleibt auf Kurs. Und Paderborn spielt gegen Bielefeld. Boah, das ist ja auch ein bisschen Derby, ne? Also entfernungstechnisch.
Ja.
Gefühlt weiß ich nicht. Da sehe ich einen Punktgewinn für Bielefeld.
Dann ist ja jedes Spiel da in NRW ein Derby.
Sehe ich einen Punktgewinn für Bielefeld. Und es gibt ja auch noch mit Markus Anfang und mit Uwe Rösler 2 neue Trainer zusätzlich, ne? Neben dem neuen Magdeburg-Coach, die starten.
Düsseldorf also, und Bochum.
Genau, viel drin. Anfang mit Düsseldorf gegen Braunschweig und Bochum gegen Hertha mit Uwe Rösler.
Schon wieder ein Topspiel.
Wahnsinn.
Ja, ich freue mich auf die Spiele, weil die gibt es ja dann auch wieder alle live zu hören bei uns. Und ich bin sehr gespannt, wie ich dann am Sonntag über unsere Thesen von heute denken werde.
Ja, da wird ja Kollegin Luise Kropf Tobi und mich hier vertreten. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr unseren Krempel hier auseinandernehmt.
Guck mal, es braucht nur eine Luise, um einen Jens und einen Tobi zu vertreten.
Ja, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Ja, 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 ja. Übrigens, das Topspiel 18:30 Bayern-Dortmund. Natürlich komplette Länge, alle Emotionen bei uns und Anne als Moderatorin, oder?
So, ja. Ja. Und du darfst dich jetzt nochmal in Urlaub verabschieden.
Wenn das nicht mindestens drei Gründe sind einzuschalten, weiß ich auch nicht, Leute.
Euch wünsche ich einen guten Start ins Fußballwochenende und natürlich einen Sieg für euer Lieblingsteam.
Macht's gut.